tatsächlich ist da bei diesem Podcast auch einfach mal ein paar Sachen rausgekommen. Ich glaube, ich habe die anderen beiden mit ein paar meiner Geschichten oder Geständnissen auch überrascht.
Corso. Kunst und Pop. Mit Kolja Unger.
Und Susanne Lurwig und einem Band-Podcast von Element of Crime.
Susanne, Element of Crime, das waren für mich immer ganz besonders poetische Poplieder. Also da erinnere ich mich an Katzen ausschütteln nach Trennungen bis hin zu so einer Landschaftsgärtnerei, wo die Neurosen wuchern. Was verbindest du mit dieser Band, die es ja mittlerweile schon 35 Jahre gibt?
Ich verbinde ehrlich gesagt auch die richtig guten Texte mit denen, die poetischen Texte, wobei ich mich jetzt gar nicht so dezidiert an so Sachen erinnern kann. Ich weiß aber, dass man die immer gut bei Liebeskummer hören konnte, kann man vermutlich immer noch, nehme ich mal an. Und das ist so ein bisschen so wie Blumfeld in meinen Augen gewesen. Die haben ziemlich gut die Stimmung auf den Punkt gebracht mit ihren Texten und ich habe das oft bewundert. Ich fand das fast schon lyrisch. Also das hatte so Gedichte, die vertont wurden. Das war so für mich die Anmutung oder ist sie eben auch immer noch.
Ja, und was dann natürlich bei einer Band immer so ein bisschen schwierig ist, ist, wenn es so vor allen Dingen um die Texte geht und um den Sänger, Sven Regner, den kennen fast alle, der hat dann ja auch nochmal Bücher rausgebracht, Herr Lehmann, diese ganzen Herr Lehmann-Bücher, Wiener Straße, Neue Fahr Süd, und die wurden dann ja auch verfilmt. Also Sven Regner ist so ziemlich immer im Fokus, wenn man über Element of Crime redet, aber die Band nicht. Das ist ja gar nicht so leicht für so eine Band, ne?
Ja, das denke ich mir auch, aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt das Schicksal fast aller Bands. Also es gibt immer diesen Menschen da vorneweg, den Sänger, den alle bewundern, den alle sehr wahrnehmen, weil der natürlich auch so eine sehr exponierte Stellung hat. Und bei Sven Regner, das kommt sicherlich noch mal hinzu. Ich würde fast vermuten, ohne es dezidiert zu wissen, dass er fast noch erfolgreicher war als Schriftsteller, als er es gewesen ist.
Spätestens seit die Filme rauskamen, ja.
Genau, aber ich glaube, das haben sie ja ganz geschickt gemacht. Also da kamen dann die Filme raus. Er hat teilweise am Drehbuch mitgewirkt und die anderen Mitglieder der Band, die haben dann hin und wieder die Filmmusik geschrieben. Also man hat sich da ganz gut ergänzt. Ich nehme an, dass es da so ist, dass man kein allzu großes Ego haben darf, wenn man neben so einer charismatischen Frontfigur bestehen will. Ich meine, wenn man sich andere Bands anguckt wie Rolling Stones, sonst wie, also Mick Jagger muss man auch ertragen können. Sven Regner ist da sicherlich eine leichtere Übung, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und was mir auch auffällt in Gesprächen, in Interviews, die wir hier auch im Deutschlandfunk mit Sven Regner hatten, dass er immer wieder sagt, naja, die Band, die gibt es seit 35 Jahren. Das andere, das sind eher so Sachen, die ich dann später gemacht habe. Also die Band stellt er immer als sehr, sehr wichtig für sich dar. Und um diese Band geht es ja jetzt auch in diesem Podcast, die die gemacht haben. Der heißt Narzissen und Kakteen. Und Susanne, du hast dir jetzt schon mal die ersten beiden Folgen, die online sind, angehört. Mein Vorurteil war ja so ein bisschen, alte Männer erzählen von der Zeit in West-Berlin vor der Wende. Was hat dich überrascht?
Mich hat tatsächlich überrascht, wie sehr mich das interessiert hat, was sie über so Produktionsabläufe in der Musikindustrie erzählen. Also hätte ich jetzt vorher gar nicht vermutet, hätte ich jetzt mal so gesagt, mir vollkommen egal, Hauptsache am Ende ist da eine CD. Und wie sich das verändert hat im Laufe der Jahre, das finde ich durchaus spannend, wie sie von einem Indie-Label Atatak dann zu Polydor gewechselt sind. Das, ich habe immer gedacht, das wäre so ein Schlager-Label, ein großes Label, wo sie sich aber gut aufgehoben fühlen, weil es am Ende die Menschen sind, wie Sven Regner dann ja auch im Interview erzählt, auf die es ankommt. Auch wie man Musik produziert, wie sehr sich das verändert hat. Also vom Analogen ins Digitale, Vorteile, Nachteile, mit wem sie gearbeitet haben. Das fand ich alles spannend. Und richtig spannend fand ich auch, welche Musik sie selber gehört haben damals. Also Talking Heads, Prefab Sprout, das sind alles so Gruppen, die sie, glaube ich, sehr verehrt haben. Und sie waren zwar in West-Berlin, aber diese ganze Nummer Fehlfarben, einstürzende Neubauten, ich glaube, sie waren so ein bisschen am Rande von diesem Orbit.
Diese 80er Jahre Berlin-Hype-Szene,
genau,
ja.
Da waren sie nicht so mittendrin. Mir ist nicht ganz klar, ob sie das traurig oder gut finden. Ich glaube, sie waren nie so richtig absturzgefährdet. Und deswegen haben sie vielleicht manchmal nicht so ganz dazugehört an dieser Stelle. Aber das ist alles ziemlich interessant, nochmal so
und
zu hören.
Und jetzt nochmal zum Podcast. Also wie hört sich das denn dann an? Podcasts können ja auch unterschiedlich sein. Wie klingt denn der Podcast, den du gehört hast? Ist ein typischer Laber-Podcast? Oder?
Ja, also sie unterhalten sich einfach, aber man hört gerne zu. Tatsächlich, der erste ist zack, zack, 30 Minuten. Oh, ups, schon vorbei. Und okay, das erzählt er ja auch. Da hat er sich vertan beim Blick auf die Uhr. Hat er irgendwie gedacht, sie würden schon eine Stunde 30 reden. Und ich finde, beim zweiten kommen sie wirklich besser in Schwung. Also, ne, sie reden, Man kann da absolut gut zuhören. Ansonsten steht ja jedem frei, auch mal kurz vorzuspulen. Fakt ist aber, es reden tatsächlich drei Männer und Sven Regner kann man gut rausfiltern. Der übernimmt da auch so ein bisschen die Rolle des Moderators. Die anderen beiden kriege ich jetzt stimmlich nicht so ganz voneinander getrennt, aber Gott, auch kein Drama, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, das Konzept ist so ein bisschen, dass sie für jedes Album, das sie gemacht haben in ihrer 35-jährigen Musikgeschichte, auch eine Folge machen wollen. Jetzt haben sie schon zwei Folgen gemacht und du hast ja gesagt, die erste, die war so ein bisschen zu schnell, da bist du gar nicht so reingekommen, aber bei der zweiten war es dann anders.
Genau, und das habe ich ihn auch als erstes gefragt, also ob da mein Eindruck richtig gewesen ist, dass die zweite ein bisschen entspannter gewesen ist und ob sie das vielleicht auch ein bisschen üben mussten, das Format.
Naja, wir haben nichts abgesprochen. Es ist so ungeschnitten, was wir gemacht haben. Die Folge ist dann vorbei, wenn sie vorbei ist. Die erste ist noch recht kurz. Ich hatte mich da verschaut. Ich hatte mich verguckt beim Timer und dachte, wir hätten schon über eine Stunde weg. Da waren es erst 35 Minuten. Ja, natürlich geht es darum, dass man letztendlich einfach wir zu dritt da sitzen und darüber reden, wie das war und wie wir das damals empfunden haben, wie wir das heute sehen, wie wir die Platte heute einschätzen, wie wir sie damals aufgenommen haben. Solche Sachen, vor allem wie das Binnenverhältnis in der Band war. Und das kann man ja nicht planen. Ne? Da muss man sich erstmal reinfinden. Und ich denke, ja, das ist durchaus so, dass man mit der Zeit wird das eigentlich immer wilder. Ja.
Ich wollte gerade sagen, und Sie sind so ein bisschen der Moderator, ist so mein Eindruck, der die Fäden zusammenhält. Waren Sie das auch in der Band?
Nee, also das wird jetzt gerade bei der dritten Folge, die am 31. rauskommt, da wird das ja deutlich, dass es da schon richtig harte Friktionen in der Band gab. Und eigentlich ist es ein Wunder. Wir haben jetzt vier Folgen insgesamt schon mal aufgezeichnet und man stellt sich heraus, dass es eigentlich schon mindestens drei Sollbruchstellen gab, wo die Band hätte auseinanderfliegen können. Ja? Man wundert sich, dass das eigentlich so lange gehalten hat. Und dem spüren wir auch ein bisschen nach, was da eigentlich los war, wieso das trotzdem weiterging und so, was für Probleme wir hatten. Aber das stimmt, ich als Moderator, bei dem Podcast war meine Idee und deshalb habe ich auch die Rolle übernommen, dass ich das ein bisschen moderiere. Dadurch rede ich auch ein bisschen mehr als die anderen leider. Aber das lässt sich nicht ganz vermeiden, denn wir haben kein Konzept, das wir vorliegen haben und dem wir dann so folgen, sondern man muss dann nach dem, was passiert, auch im Gespräch und so, einfach das so ein bisschen dadurch manövrieren. Ne? Mhm. Aber in der Band bin ich eigentlich eher wir sind wirklich drei Leute, die wirklich sehr unterschiedliche Auffassungen haben und immer, das war auch immer so. Und da bin ich auch nur eine Stimme von dreien. Ja.
Aber bei Folge 2, da gibt es so einen Moment, wo es heißt, das hat sie alle vereint in dem Jahr, da hatten sie alle gleichzeitig Liebeskummer.
Ja gut, das hat der Richard Pavlik gesagt. Ich eigentlich nicht. Also als er dazu kam, das stimmt, als er dazu kam, 1986 war das gerade so, das stimmt, ja. Aber das war nicht der Grund. Ja, zum Beispiel kam dazu, weil ich ihn kannte und dachte, das könnte ein toller Typ sein, weil unser Schlagzeuger war weggelaufen. Aber er hatte auch ein paar spezielle Sachen am Laufen, die mich sehr beeindruckt hatten. Und von solchen Sachen wird da erzählt. Also die meisten Sachen haben doch musikalische Gründe. Aber was auch stimmt, ist, wir hatten ja keinen Manager, ich musste immer gegenüber der Plattenfirma so den Moderator spielen.
Aber Sie hatten dann irgendwann mit Tim Renner zu tun, den irgendwie zumindest Menschen, die im Kulturbetrieb tätig sind, spätestens kennen, seit der Chris Derkon mal nach Berlin geholt hat zur Volksbühne. Und mit dem hatten Sie auch so ein paar Schwierigkeiten, so hört es sich zumindest an in dem Podcast.
Naja, in den ersten Folgen, da ging es ja noch. Später wurde das alles noch viel schlimmer. Er ist ja bei Künstlern eigentlich sehr unbeliebt. Das darf man nicht vergessen, weil er eigentlich, deshalb ist ja auch keiner der Künstler dann zu seiner Plattenfirma rübergewechselt, als er bei der Universal ging. Er ist nicht sehr beliebt bei den Künstlern. Das ist nun mal so. Dafür gibt es sicher Gründe. Da werden wir auch wahrscheinlich mal drüber reden. Vor allem, aber damals war er eigentlich noch ein ziemlich guter Mann. Also er hat eigentlich ein paar gute Sachen angestoßen und da war er noch nicht bis an den Punkt seiner höchsten Inkompetenz befördert. Ne? Also das war, was dann spätestens, was eigentlich zweimal war. Einmal bei Universal, als er Präsident wurde und dann sicher auch später beim Berliner Senat, als er Kulturstaatssekretär wurde, als jemand, der noch nie in seinem Leben im Theater gewesen ist. Das ist natürlich ein Problem.
Sie sind, genauso wie Sie schon lange in dieser Formation zu dritt zusammen sind bei Element of Crime, auch die ganze Zeit bei einer Plattenfirma, bei Polydor, die man jetzt nicht so direkt mit ihrer Musik verorten würde.
Ja, das war von Anfang an eine seltsame Kombination. Wir sind unser Indie-Label, auf dem wir unsere erste Platte rausgebracht haben, Atatak, ein Düsseldorfer Avantgarde- und Elektronik-Label eigentlich, das ist so gut wie pleite gewesen und konnte keine neue Platte mehr machen. Die waren quasi auf Eis gelegt. Und wir kriegten dann ein Angebot von der Polydor, komischerweise. Das ging wohl eher auf Heino Wehr zurück, den damaligen Chef, der aber dann Tim Renner hinschickte. Und das war eigentlich eine gute Kombi, weil das waren beides sehr gute Leute, mit denen man gut arbeiten konnte. Und letztendlich entscheiden immer die Leute. Ne? Man sagt immer so eine Institution, Universal oder WDR oder so, aber am Ende sind es doch immer konkrete Leute, mit denen man arbeiten kann oder nicht arbeiten kann. Ne?
Davon erzählen Sie in dem Podcast auch in den ersten beiden Folgen. Dann gibt es auch eine ganze Menge Nerdwissen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, für Menschen, die sich dezidiert für die Produktion von Musik interessieren. Ist das so für eine enge Fangemeinde an der Stelle oder?
Naja, ich finde, das ist nicht falsch. Eigentlich richtet sich das an alle Menschen, die sich überhaupt für Musik interessieren. Das sind ja sehr, sehr viele Menschen. Das ist ja keine enge Fangemeinde. Und es ist ja, geht auch darum, dass in den letzten 35 Jahren unglaublich viel sich verändert hat in der Musikindustrie. Und wenn man den Podcast immer weiter verfolgt, bin ich sicher, dass wir dahinter kommen und auch aufzeigen werden, wie sich die Dinge verändert haben. Deshalb muss man natürlich erstmal die Ausgangslage klären. Mhm. Also eine Band, die als allererstes kam nur Vinylplatten raus von uns, von der Basically Sad, bei der zweiten vielleicht 8% oder so CDs verkauft, aber weil die Universal sowas damals oder die Polydor damals sowas schon machte, weil die ja zu Philips gehörten. Und solche Sachen, aber wir versuchen zu erklären, wie man damals Musik aufnahm, und wir werden auch dann erklären, wie man heute Musik aufnimmt. Wir stellen das oft auch gegeneinander. Und das ist durchaus für viele Leute interessant, weil gerade diese ganzen Debatten über Elektronik, über elektronische Aufnahmemethoden, ob das die Bands heute leichter haben oder schwerer haben und solche Sachen, das ist natürlich nicht unwesentlich, ne? Zum Beispiel war damals einfach eine Studioaufnahme war was völlig Unerschwingliches, und das war einfach von anderen Leuten abhängig, ob man sowas jemals tun konnte. Heute ist das relativ leicht mit dem Computer zu bewerkstelligen, zumindest so, dass man das schon mal ganz gut hören kann. Ne?
Naja, und nicht nur das, es gab auch keine Handys, keine digitalen Aufnahmen. Das klingt ja irgendwie wirklich wie aus einer sehr, sehr vergangenen Zeit.
Ja, und das ist auch das Reizvolle daran, ja, weil letztendlich man kommt daher, ja, und hat aber natürlich diese ganzen Entwicklungen alle mitgemacht. Und alle erlebt und hat sich dann für bestimmte Dinge entschieden, die mitzumachen oder andere vielleicht auch nicht, aber das finde ich nicht so gut oder so. Und das ist auch ein Aspekt dieses Podcasts, dass man auch was lernt, auch die Verwertungsbedingungen von Musik. Ne? Also wie die Plattenfirmen funktionieren, wie sie drauf sind, wie Bands gesigned werden, was passiert. Das ist auch nicht unwichtig, aber das Entscheidende, glaube ich, was dann doch am Ende immer am meisten rauskommt, ist das Verhältnis von den Bandmitgliedern untereinander auch im Verhältnis zur Zeit der jeweiligen Plattenaufnahme. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil wir spüren tatsächlich auch selber ein bisschen verwundert dem Umstand nach, dass wir das echt schon seit 35 Jahren zusammen machen. Ja.
Ja, Sie haben es ja gerade auch gesagt, es gab diverse Sollbruchstellen, weil man würde denken, Sie haben wahrscheinlich häufig vor der Scheidung gestanden, um da mal im Ehebild zu bleiben.
Ja, natürlich, klar, das geht ganz schnell, weil man natürlich gerade am Anfang sich eigentlich immer nur streitet, weil man noch dabei ist, den Stil an der Band zu finden. Und das Besondere an Element of Crime ist jetzt, sage ich mal, dass wir von Anfang an das auch mit Plattenaufnahmen dokumentiert haben. Diese Widersprüche in der Band, man hört das in einzelnen Platten auch an. Die Stücke sind auch teilweise sehr verschieden, gerade bei den frühen Platten, weil wir noch nach unserem Stil suchen. Viele Bands müssen erstmal 3, 4, 5 Jahre warten. Gerade damals mussten sie das natürlich, weil das die Schwelle so hoch ist zu einer Plattenaufnahme. Bei uns war das immer so ein Work in Progress. Ja? Also das wurde immer so ein Zwischenstand dokumentiert durch diese Platten. Und gleichzeitig versucht man natürlich auch damit populär zu werden. Und dieser Widerspruch oder diese seltsame Eigenart der Band, die macht natürlich so einen Podcast auch ergiebig.
Vielleicht hat es auch deshalb gut funktioniert, habe ich so gedacht, weil Sie ja alle auch mal fremdgegangen sind. Sie haben Bücher geschrieben, die anderen beiden Filmmusiken komponiert für die Bücher, die verfilmt wurden von Ihnen zwar. Aber dass man da jeder mal noch mal so extra Bereiche hatte oder auch mal in anderen Bands gespielt hat?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich glaube, einmal ist natürlich immer gut, Rockmusiker haben ja so viel nicht zu tun. Vor allen Dingen, wenn man schon ein paar Platten gemacht hat, dann bringt man ja nicht mehr jedes Jahr eine raus. Da wird es ja auch schnell mal langweilig. Da kommen auch viele von den Drogenproblemen her. Ja? Weil es im Grunde genommen ein bisschen fad wird. Man hat nicht so, also alle paar Jahre 10, 12 Songs zu spielen, ist nicht jetzt gerade abendfüllend. So funktioniert es eigentlich. Das heißt, man kann mit dieser freien Zeit viele Dinge tun, wenn man will, man muss aber nicht. Problematisch wird es da, wo zum Beispiel ein Sänger einer Band ein Soloalbum macht. Das ist eigentlich in der Regel immer das Todesurteil für eine Band. Ja. Entweder ein Indiz dafür, dass sie schon tot ist, oder ein Indiz, also ein Soloalbum, wo er auch singt. Ich sag das mal so, weil ich gerade ein Jazzalbum aufgenommen habe, wo ich Trompete spiele. Aber wenn man ein Soloalbum macht als Sänger einer Band, in der man auch singt und Songs schreibt, dann ist es im Grunde genommen, das ist wirklich Fremdgehen. Das ist dann auch sozusagen Scheidungsgrund. Und man merkt auch, dass das in der Regel Bands nicht ertragen. Die einzige Band, die das geschafft hat, waren die Rolling Stones, weil das bei Mick Jagger damals keiner gemerkt hat. War das genauso klar.
Klang wie immer und dann ist das leichter in die Schublade gelaufen. Nochmal Stichwort Drogen, das fand ich ganz interessant. Jetzt Folge 2, da produzieren sie in London mit John Cale und so weiter und so fort. Und da heißt es direkt, aber keine Drogen im Studio. Und sie wirken fast überrascht, dass da einer meint, sie würden Koks, Heroin oder sonst was nehmen. Also sie sind da so ganz gut durch diese Sachen durchgekommen.
Ja, das war schon natürlich stark. Wir haben natürlich, man muss sagen, gerade wenn man jung ist und noch eine gute Leber hat, man kann natürlich wahnsinnig viel Alkohol trinken als Rockmusiker. Also eine der wenigen Sachen, die wirklich auch damals immer schon funktioniert haben, selbst wenn man nur vor 50 Leuten im Luxor in Köln spielte, genug Bier war da. Ja, wobei in Köln lief es immer gut. Köln war immer ein Hochburg. Es waren eher dann schon 150, 200 Leute in Köln. Aber das fürs Bier hat es immer gereicht. Die Clubs hatten natürlich immer auch einfach ihre eigenen Getränke. Und das war immer, insofern muss man sagen, bin ich manchmal doch schon froh, dass die Tourneen nicht noch viel länger gedauert haben, weil es ja durch schwere Gesundheitsschäden nach sich ziehen können. Also drogenfrei ist sowas nicht bei uns gewesen. Aber diese Happy-Hardcore-Geschichte mit Heroin und so weiter, das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Und das zerstört natürlich auch wahnsinnig viel. Und damals, als mit John Cale, ging es eben auch darum, dass er wirklich total clean war da seit ein, zwei Jahren und natürlich überhaupt nichts damit zu tun haben wollte. Und das fanden wir auch sehr gut verständlich. Und das fiel uns Gott sei Dank auch leicht.
Ja. Wenn Sie jetzt darauf zurückblicken, auf diese 35 Jahre, gibt es da so Momente in den Podcast-Folgen, die da vielleicht noch aufgenommen werden, wo sich vielleicht andere auf den Schlips getreten fühlen? Wird es schmutzige Wäsche geben oder sagen Sie, das machen wir da nicht?
Also das haben wir jetzt bei dem jetzt als nächstes rauskommenden Podcast zur dritten Platte, Freedom, Love and Happiness. Das war nämlich ein richtig hartes Jahr für die Band, was das Binnenverhältnis betrifft, also das Verhältnis Leute untereinander. Die Platte ist wahnsinnig schön und ganz toll, finden wir auch heute alle. Damals gab es unglaubliche Kämpfe darum. Und tatsächlich ist da bei diesem Podcast auch einfach mal ein paar Sachen rausgekommen. Ich glaube, ich habe die anderen beiden mit ein paar meiner Geschichten oder Geständnissen auch überrascht. Ja, weil man das eigentlich doch tatsächlich so dann meistens nicht privat so bespricht. Also die Gespräche führt man ja meist im Bus, auf Tournee, im Tourbus, ja, wenn man da sitzt und eben ewig fährt. Aber dann spricht man doch lieber über die lustigen oder angenehmen Dinge, über die reden wir natürlich auch. Aber man versucht natürlich auf einer Tournee nicht gerade Streit anzufangen. Deshalb wird man viele Sachen nicht, kommen da nicht so raus. Aber hier ist dafür Gelegenheit. Und ich glaube, es hat insofern auch ein bisschen was von einer Therapiesitzung.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist so eine Art Therapiesitzung dann der Podcast?
Auf jeden Fall. Also ich lerne auch viel darüber, wie die beiden das gesehen haben. Es gibt natürlich gerade bei den frühen Platten immer noch einen Akteur, der nicht dabei ist und den wir auch nicht einladen würden. Das ist unser damaliger Bassist Veto, später auch Paul Lukas genannt. Da können wir immer nur mutmaßen, aber wir versuchen das so wenig wie möglich zu tun, weil natürlich, wenn jemand nicht dabei ist, kann man auch nicht irgendwie ihm irgendwas unterstellen. Das macht nicht einfach, aber interessant ist auch da, wie die verschiedenen Sichtweisen sind auf das, was wir eben gemacht haben und so, wie wir das gemacht haben und dass die teilweise ganz andere Meinung dazu haben als ich oder damals hatten als ich. Ja.
Und wie geht's jetzt weiter? 35 Jahre, da kann man jetzt nicht sagen, Mensch, super, noch die nächsten 35 Jahre, aber sie bleiben entspannt und die nächsten Jahre geht's einfach heiter weiter.
Ja, ich bin der Jüngste in der Band, ich bin jetzt 60 Jahre alt.
Ja, Mensch.
Das ist, also es ist so, solange man neue Songs zusammenschreibt, man kann natürlich auch einfach auf Tournee gehen und Songs spielen. Wir haben jetzt irgendwie 150 Songs geschrieben, wir haben ein riesen fettes Songbook irgendwie bei Bosworth Music, was auch sehr gut läuft. Ganz toll, also ein bisschen wie die Beatles oder so, also richtig so ein fettes Songbook und so, das ist herrlich, ja. Und man kann natürlich immer auf Tournee gehen, wir spielen auch wahnsinnig gerne. Aber das Entscheidende ist natürlich für eine Band, dass sie auch wirklich lebendig ist. Jedenfalls am frischesten hält sich eine Band, wenn sie in der Lage ist, noch weiter neue Songs denen hinzuzufügen, die sie schon hat. Das muss man nicht dauernd machen, aber das spielt eine Rolle, dass man das Gefühl hat, es sind noch nicht alle Songs geschrieben. Und das ist so.
Der Corso-Podcast mit Kolja Unger
und Susanne Durweg.
Und Sie können uns auch nachhören in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App bei Spotify und anderen Streaming-Plattformen. Und Sie können uns auch nachlesen auf unserer Webseite www.deutschlandfunk.de/Corso.
Corso. Kunst und Pop.